Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen im Römerbrief, Römer 1, die Verse 19 bis 23. Römer 1, die Verse 19 bis 23. Römer 1, die Verse 19 bis 23. Ich möchte euch daran erinnern, dass das hier ein Brief des Apostels Paulus ist, an die Gemeinde in Rom, und das ist ein Missionsbrief, denn er sagt in diesem Brief, dass er ja gerne zu ihnen kommen will, aber auch, dass er sich wünscht, dass sie ihm helfen, damit er von ihnen Unterstützung kriegt, um nach Spanien zu gehen als Missionsreisender. Und Paulus ist in dem Aufbau dieses Briefes sehr logisch, wie er alles aufbaut. Und in den Versen 16 und 17 hatten wir dieses freie Angebot des Evangeliums, die gute Botschaft, die dort ausgedrückt wird. Und dann in den Versen 18 von Kapitel 1 bis Kapitel 3, Vers 20, haben wir eine biblische Lehre von Sünde, wie wir es nennen könnten. Eine biblische Lehre des sündigen Herzens. Und heute lesen wir Kapitel 1, die Verse 19 bis 23. Das ist Gottes Wort. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir haben die Schrift gehört und wir bitten, dass du uns hilfst, ihre Lehre aufzunehmen, anzunehmen, dass du uns Einsicht schenkst und Verständnis, dass du uns auferbaust, dass du uns auferbaust zu dem Volk, zu dem du uns berufen hast. Und dass wir vor einer Welt, die uns sieht und wo jeder von uns auch Not hat in dieser Welt, mit eigener Sünde auch, Herr, dass wir doch ein Volk sein, das durch die Lehre deines Volkes dir wohlgefällig wird. Durch die Lehre deines Wortes dir wohlgefällig wird. Amen. Die Frage wurde vorgebracht. Wie steht es um Menschen, die die fern von Zivilisation geboren wurden, auf einsamen Inseln, in Urwäldern, die edlen Wilden, der Agnostiker, der auf einer Insel lebt, die Leute, die noch nie von dem Zeugnis der Schrift gehört haben. Wie kannst du sagen, dass diese Leute diesen Lehren in diesem Buch gegenüber verantwortlich sind? Wie können sie einem Gott gegenüber schuldig werden, den sie nicht kennen, von dem sie keine Ahnung haben? Wie kann dieser Gott ein Recht haben, in ihr Leben und über ihre Handlungen zu urteilen? Wir sehen, wie Apostel Paulus in diesem Abschnitt genau diese Fragen mehr oder weniger aufgreift. Er redet hier von Heiden, beziehungsweise alle Volksgruppen, die außerhalb Israels existieren. Und wie wir zu diesem Text kommen, da ist in meiner Wahrnehmung eine sehr klare Unterscheidung im Text zwischen. In den Versen 19 bis 20 betrachten wir die allgemeine Offenbarung. Dann die Verse 21 bis 23, die Sünde der Menschen. Die Sünde der Menschen. Es ist angebracht zu erwähnen, dass Vers 19 auf Vers 18 folgt. Es ist eine logische Ergänzung dessen, was Paulus in Vers 18 schreibt. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Das ist eine universale Aussage. Da geht es nicht um einzelne Personen. Es sind universale Aussagen. Und das ist Leuten ungemütlich. Das ist unterschiedlich von dem, was wir heute in der heutigen Toleranz finden. Solche Universalaussagen sind ungemütlich für uns. Was sagt Paulus denn hier? Der Zorn Gottes wird geoffenbart vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Gott wird seinen gerechten Zorn über alle Sünde ausgießen, über alle Sünde und alle Menschen. Das sagt Paulus hier. Und in Vers 19 sehen wir es noch einmal, das ist die logische Abfolge seiner Gedanken, wo einiges an Verständnis auch kommt. Der altertümliche Kopf, wie der moderne Denker, denken gleich. Sie denken über den Agnostiker, über den Atheisten, über den edlen Wilden und sie sagen, das sind Leute, die haben nie gehört von dieser Bibel. Die haben nie eine Ahnung gehabt, dass es einen solchen Gott gibt. Aber Vers 19 thematisiert das jetzt. Denn weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Es ist unter ihnen offenbar. Das ist wieder eine universelle Aussage. Was von Gott erkennbar sein kann, ist unter ihnen offenbar. Alle Menschen haben einen Sinn und ein Verständnis von Gott. Das sagt er hier in Vers 19. Seht ihr, das ist der Kern dessen, was oft als allgemeine Offenbarung bezeichnet wird. Dass die Schriften die besondere Offenbarung sind, wo die besonderen Vorschriften Gottes und Aussagen Gottes in einem Text festgehalten sind. Aber es gibt eben auch die allgemeine Offenbarung, nicht nur die spezielle, auch die allgemeine Offenbarung. Gott offenbart sich allgemein der gesamten Schöpfung durch die Natur und durch die Vorsehung. Darum geht es hier in Vers 19. Und das werden wir heute Morgen betrachten. Aber bevor wir das jetzt weitergehen, möchte ich nochmal etwas ausführen, auf etwas hinweisen. Paulus hat in den wenigen Worten, die wir bereits gelesen haben, sagte er, es gibt Dinge, die bekannt sein können, aber es gibt eben auch Dinge über Gott, die nicht erkennbar sind. Denn er sagt ja, das Erkennbare ist unter ihnen offenbar. Das Erkennbare. Das ist ein schweres Thema und er sagt vielleicht, Pastor, kannst du das ein bisschen deutlicher beschreiben? Kannst du das ein bisschen deutlicher machen? Anstatt nur zu sagen, dass Gott so groß und unendlich ist, dass wir als endliche Geschöpfe mit kleinen Köpfen und kleinen Perspektiven nie hoffen können, ein vollständiges Bild von diesem Gott haben zu können. Es gibt Dinge in Gott, in seiner Person, in seinem Sein, die einfach zu tief sind, zu hoch sind, zu groß für uns, um unsere Gedanken überhaupt darum zu kriegen. Paulus fokussiert sich nicht darauf, sondern er fokussiert sich darauf, was von Gott erkannt werden kann, was von ihm bekannt werden kann. Wenn er hier sagt, ist unter ihnen offenbar, wer ist gemeint mit ihnen? Er meinte alle Nationen. Er meint die Gruppe, gegen die der Zorn Gottes auch gerichtet ist. Alles, was von Gott erkennbar sein kann, ist ihnen offenbart, denn Gott hat es ihnen offenbar gemacht. Da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Hier muss etwas gesagt werden. Und zwar das, dass die einfachste und grundsätzlichste Wahrheit über Gott, die die Schriften uns offenbart, dass die den Menschen wie dir und mir offenbar sind, ganz offenbar sind. Sie sind leicht zu begreifen, die sind leicht zu bekommen, zu erhalten. Das ist nichts, was jetzt große Gehirnakrobatik braucht oder Philosophie oder viel Verstand, sondern die sind einfach ganz eindeutig. Die sind so eindeutig, weil Gott sie so deutlich gemacht hat. Gott hat es so gemacht. Und etwas, was ich euch noch sagen will, ist, dass in der Erschaffung aller Dinge Gott sich offenbart. Er ist in dieser Selbstoffenbarung tätig. Das ist Offenbarung. Sie ist eine Aufdeckung, dass ein Vorhang zur Seite geschoben wird. Etwas, was man nicht sehen konnte, ist nun bekannt und sichtbar geworden. Etwas, was in einem dunklen Raum und dann richtet jemand ein Licht darauf. Hier ist es. Und nun kannst du es sehen. In seiner Form, in seiner Gestalt. Nun ist es offenbar und das ist nicht schwer wahrzunehmen. Und Paulus sagt, das, was über Gott erkannt sein kann, ist offensichtlich, ist offenbar. Niemand kann das verpassen. Gott hat es gezeigt, hat sich gezeigt, hat sich seiner ganzen Schöpfung gezeigt, in der grundsätzlichsten Weise. Das ist eine große Aussage, das ist eine wunderbare Sache. Und Paulus fährt fort und fährt das in Vers 20 fort. Und macht deutlich, worüber er eigentlich redet. Denn er sagt, seine unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Was zeigt Gott seinen Kreaturen? Zwei Dinge, die Kategorien darstellen, wenn ihr so wollt. Seine ewige Kraft und seine Gottheit, seine göttliche Natur, seine Person und sein Werk. Dass es einen Gott gibt und dass Gott voller Macht ist. Da ist ein Gott und er ist der Schöpfer. Er ist nicht ein ferner deistisches Wesen, sondern er ist der Schöpfer, der zutiefst an seiner Schöpfung interessiert ist und an denen, die er geschaffen hat. Ich liebe das in Vers 20, wie Paulus über diese zwei Dinge da redet, die ewige Kraft und Gottheit. Und er nennt es sein unsichtbares Wesen. Wie könnt ihr das begreifen? Lass mich eine dumme Frage stellen. Kannst du unsichtbare Dinge sehen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wenn Paulus über diese Dinge redet, dann spricht er über den Herrn, wie er auf die Herzen seiner Geschöpfe diese Dinge eindrückt. Diese wunderbaren Wahrheiten, die aktive Offenbarung, die er auf seine Geschöpfe auch einprägt. Das ist nicht etwas, das einfach nur das Ergebnis ist von irgendeiner Berechnung oder irgendwelchen Gedanken von Menschen, sondern es ist etwas, das Gott von sich offenbart hat, in den Dingen, die er gemacht hat. Menschen fragen vielleicht, ist Paulus hier allein oder ist der Pastor hier verrückt? Ich möchte euch auf andere Schriftstellen hinweisen, die aufzeigen, dass Paulus hier zum Beispiel das Buch der Psalmen, den 19. Psalm zum Beispiel, Psalm 19, die Verse 1 bis 4. Ihr habt das schon gehört. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung verkündet das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag. Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Psalm 19, 2-5. Seht ihr, wie Paulus hier diese, oder der Psalmist auch hier über die allgemeine Offenbarung spricht. Die Himmel, der Sonne, die Sonne, der Mond, die Sterne, sie sprechen. Was sagen sie? Es gibt einen Gott und er ist groß, er ist voller Macht und er ist voller Gewalt und Majestät. All diese Dinge, die im Himmel hängen über deinem Kopf, sind Zeugnisse Gottes. Die hängen nicht einfach nur so da. Das ist kein kosmischer Zufall. Und auch kein rationales Ergebnis von einem Urknall, sondern es ist das Werk eines Gottes, der all diese Dinge geschaffen hat. Der Psalmist, nochmal, geht zurück, nicht nur die Himmel verkünden, sondern die Ausdehnung verkündigt. Die Himmel erzählen nicht nur die Ausdehnung verkündigt, sie sprechen. Diese Offenbarungen sind Worte, die hörbar. Es ist der Sinn, dass die ganze Schöpfung, alles in der Schöpfung ruft laut zu dir und zu mir, den Geschöpfen, und auch zu den Menschen, die isoliert auf einer Insel leben. Sie bezeugen, dass es einen Gott gibt, der all diese Dinge geschaffen hat. Und wir sollten ihn anbeten. Paulus wird auch in der Apostelgeschichte beschrieben. Apostelgeschichte 16. Jetzt habe ich den Text leider für. Apostelgeschichte 17. Der Gott, der die Welt gemacht hat. Er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollten, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Also wird hier auch bezeugt, wie die ganze Schöpfung auch diesen Leuten Gott verkündet und sagt, es gibt einen Gott und wir sollten ihn anbeten. Ich denke an mein eigenes Leben, in dieses Thema. Einige der Dinge, die mich beeindrucken, die Wahrheit mir deutlich machen, dass die Existenz Gottes da ist. Du musst nur auf einen Apfel schauen. Wir sind hier in einem Land voller Äpfel. Es ist überwältigend. In ein paar Monaten werden wir viele Blüten an den Apfelbäumen sehen. Und dann werden die Äpfel wachsen und es werden viele Äpfel sein. Und im Herbst werden die Früchte dann fallen. Und dann gibt es 15 verschiedene Äpfel zum Beispiel. Und wo ich letztes Mal auch Äpfel gesehen habe, die sehen aus, als wären sie angemalt. Wie von einem Malerpinsel. Wundervolle Rottöne und Gelbtöne, wie wunderbare Pinselstriche. Und ich rieche nicht mal dran und probiere es, und ich sehe es nur, was für ein Wunder das ist. Es gibt keinen Weg, wie etwas so Schönes keinen kreativen Künstler hinter sich hat, der das geschaffen hat. Eine andere Sache, die Schönheit, wenn du das zahnlose Lächeln eines Babys sehen. Ich krieg das in letzter Zeit sehr oft zu sehen. Ich war im Auto, meine zwei Jungs und dann den Kleinen. Und der ist hinten. Und der Kleine lächelt einfach nur, ohne Zähne. Es ist keine Möglichkeit, dass das einfach nur das zufällige Ergebnis eines zufällig entwickelten Universums sei. Als wir letztes Jahr in der Freizeit waren in der Schweiz, wir waren in einige dieser kleinen Dörfer in Interlaken. Und wenn wir dieses wunderbare Alpental sehen, das von großen Bergen umgeben ist, diese Berge, die von Schnee bedeckt sind. Und wenn du in die Hände klatscht, dann hörst du ein Echo. Das ist so groß. Und das sind diese wunderbaren Berggipfel und dieses überwältigende Gefühl von Endlichkeit, wenn man das sieht. Und du denkst einfach nur, wenn das hier existiert, dann muss es etwas geben, das so viel größer ist, das all das hier geschaffen hat. Der Donner, das Donnergrollen, das Blitzen und Unwetter, die das Haus in Erschütterung versetzen. Vielleicht hast du das nie erlebt. Aber wie kann diese ganze Schöpfung zusammenhalten, wenn alles nur Zufall ist? Viele, all diese Schöpfungen reden, als hätten sie eine Stimme über den herrlichen Gott, der sie geschaffen hat und der sie auch erhält. Und wir schulden es ihm, dass wir ihn preisen für seine Güte und dass wir unser Herzen ihm zuwenden in heiliger Anbetung. Aber mit welchem Ziel? Warum sagt Paulus uns das alles? Möchte einfach nur unsere Herzen auf die natürliche Welt lenken? Nein, ich denke, dass Paulus ein bisschen mehr hier sagt. Etwas Signifikantes, etwas Bedeutendes in Vers 20. Er sagt, all diese Dinge sind wahr, all diese Offenbarung Gottes in seiner Schöpfung ist wahr, damit sie keine Entschuldigung haben. Die Schönheit der Schöpfung, ihre Herrlichkeit, ihre Gewaltigkeit, all das deutet auf den Gott des Himmels und ringt mit den Herzen der Menschen, um ihnen klarzumachen, da ist ein Gott und du solltest ihn anbeten. Und das Ergebnis ist, damit wir keine Entschuldigung haben, damit wir nicht vor dem Herrn stehen können und sagen können, hätte ich nur gewusst, hätte ich nur gehört, dass du existierst, ich hätte geglaubt. Und er wird sagen, es wurde dir zugeschrien. Die Bergspitzen und die Täler haben es dir zugerufen. Du hast keine Entschuldigung. Das ist das Zeugnis der allgemeinen Offenbarung, dass Gott sich selbst seinen Geschöpfen offenbart hast, in den Dingen, die geschaffen wurden. Selbst vom Anbeginn der Schöpfung an. Vers 21 und bis 23, da wird uns das Ergebnis gezeigt. Das andere Ende der Dinge, die Ablehnung des offenbarten Gottes, der sich selber in der Offenbarung, in der Schöpfung offenbart hat. Lass uns das gemeinsam ansehen. Vers 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Vers 22, da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden, 23, und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Sie haben Gott erkannt, aber sie haben ihn abgelehnt. Das ist das erste Zeugnis von Vers 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Unsere Ablehnung Gottes offenbart in dem, was er in der Schöpfung gezeigt hat, unsere Verleugnung von ihm, unsere Rebellion gegen ihn, der alles geschaffen hat, alle Dinge, alle Menschen, alle Orte. Das lässt diese... Wie kann es sein, dass du... Manche sagen ja, wie kannst du zornig sein über eine Person, die nicht weiß, dass du existierst? Aber die Schrift bezeugt hier doch, sie wissen es, sie kennen ihn, sie haben ihn abgelehnt. Sie haben ihn nicht geehrt, sie haben ihn nicht gedankt, sie haben ihn nicht verherrlicht. Das Gewicht der Sünde eines ungläubigen Menschen ruht auf ihn selbst. Dass kein Mensch seine Faust gegen Gott erheben kann und sagen könnte, du hast nicht genug offenbart. Du hast mich nicht genug überzeugt. Mir war nicht bewusst, dass das so ist. Das ist eine schreckliche Überraschung hier. Das kann nicht gesagt werden. Ja, wenn du weitergehst, sind nicht nur die schuldig sind, sondern es gibt auch eine Folge der Ablehnung Gottes. Selbst die allgemeine Ablehnung Gottes, wie er sich offenbart hat, in der Natur. Vers 21. Sie wurden in ihren Gedanken, sind sie in nichtigen Wahn verfallen und ihr Herz wurde verfinstert. Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Nehmt ihr wahr, dass das hier ein Übergang ist? Ein Übergang von Wahrnehmung zu Wahrnehmungslosigkeit, von Vernunft zu Unvernunft, von Weisheit zu Torheit. Sie haben Gott abgelehnt und sie sind nichtig geworden in ihren Gedanken und ihre unverständigen Herzen wurden verfinstert. Der Effekt von Sünde auf Herzen und Gedanken der Menschen sollte nicht gering geachtet werden, unterschätzt werden. Es lähmt den Intellekt und das Herz. Es verdeckt sie oder vernebelt sie. Dann sagen Leute, ich kann von seiner Gegenwart nichts spüren. Die Sünde, ja, du hast recht. Du hast ihn so sehr und so oft abgelehnt, dass du nun verdeckt bist, dass du verfinstert bist und dass deine Gedanken töricht geworden sind. Das ist eine erschreckliche und eine verzweifelte Lage. Eine, die die Schrift bezeugt. Und die Schrift sagt, die einfache Sage zu dir, Christen, spiele nicht mit Sünde und sag nicht, ich kann das bisschen tun, ich kann das tun, das wird keinen Effekt haben. Das ist meine Sünde, die ich so gern habe. Das ist etwas, was jeder tut. Das ist nicht, was ich zu Tode bringen muss. Ich kann das einfach bekennen und Buße tun und dann wieder tun. Natürlich kannst du es bekennen und kannst für deine Sünden umkehren. Und es gibt eine Welt voller Gnade in Christus. Aber Sünde hat eine Folge auf uns, hat einen Effekt auf uns. Auf das Denken, auf das Herz. Wenn wir nicht die Dinge Gottes erjagen und ihn lieben, der uns geschaffen hat, dann gibt es Folgen. Paulus fährt fort, über die Grundlage des Heidentums zu reden. Sind sie zu nahen geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Seht ihr, das ist ein großer Austausch. Einmal hatten sie die Wahrheit, die Freiheit, den Gott des Himmels anzubeten. Und was macht der Mann, der Gott nicht kennt, der ihn ablehnt? Macht sich einfach seinen kleinen eigenen Götter. Und tauscht den Unsterblichen aus mit einem Bild, einer Ähnlichkeit von einem sterblichen Geschöpf. Sei es ein Mensch oder ein Tier oder irgendwas Kriechendes. Seht ihr, das macht die Sünde. Sünde führt uns lässt uns das anbeten, was wir eigentlich nur genießen sollten. Selbst im Garten war das schon so. Der Mann, wofür wurde er geschaffen? Er sollte gesegnet sein und Gemeinschaft mit Gott haben. Er war im Ebenbild Gottes geschaffen und nach seiner Art. Mann und Frau schuf er sie, nach seinem Ebenbild. Aber dann sagt die Schlange, wenn du das isst, wirst du wie Gott sein. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott gesagt, das wird euch töten? Was war der Austausch? Gemeinschaft mit dem Gott, dem sie schon ähnlich waren, haben sie eingetauscht gegen ein Leben der Unabhängigkeit, wo das Ebenbild Gottes im Menschen verdunkelt wurde und die Gemeinschaft zwischen Gott und dem Geschöpf wurde zerstört wegen der Sünde. Sie haben sich für weniger entschieden. Macht unsere Sünde nicht genau dasselbe, immer und immer wieder Tag für Tag, Nacht für Nacht? Wir tauschen das um, was das Beste ist für uns. Wir tauschen gute und eine gerechte Verbindung, zum Beispiel mit Freunden oder unserem Partner, aus gegen etwas Geringeres. Wir folgen unserer Sünde, unserer Lust. Wenn ich das tue, dann werde ich mich besser fühlen. Es wird besser sein. Das ist die Lüge, die wir uns immer wieder selbst sagen. Wenn ich das und das tue, wenn ich zu ihm und ihr gehe, dann wird es mir besser gehen. Wir suchen uns immer das Geringere aus. Sünde hat ein Herz, hat eine Auswirkung auf die Herzen und Gedanken aller Menschen. Und das ist nichts Geringes und nichts Kleines. Es ist unerfüllend. Und es gibt kein Leben. So kommen wir wieder auf die Frage der Verantwortlichkeit zurück. Wenn der Mensch vor Gott steht, wer immer es sein mag, von jedem Stamm, jeder Zunge, jeder Sprache, wie können sie vor dem Thron der Gnade beschuldigt werden, wenn wir nur gewusst hätten? Du hast nicht genug gemacht, Herr. Aber die Schrift sagt wieder, doch, er hat genug getan. Ja, er tat genug. Es gibt ein freies Angebot der Gnade für alle. Es gibt eine neue Geburt. Es gibt Hoffnung für den, der verloren ist. Es gibt Hoffnung für den, dessen Herz verfinstert wurde. Was ist es? Es ist die Hoffnung, die wir in der besonderen Offenbarung finden. Im Evangelium Jesu Christi, dem, was in der Heiligen Schrift verkündet wird. Dieser eine, der kam als einer von uns, der unter uns lebte, unter dem Gesetz, der für uns starb, und der auf sich den Zorn des Himmels Gottes auf sich nahm. Dass wir an ihn glauben, dass wir auf ihn alleine uns verlassen zur Errettung, dass wir mit Gott versöhnt werden, dass wir eines seiner Kinder sein sollten, Sohn oder Tochter. Wirst du dein Vertrauen in Christus setzen? Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, für das Wort deiner Heiligen Schrift. Wir bitten, dass du uns hilfst, diese schwierigen Lehren zu begreifen, dass du uns Weisheit schenkst und dass wir ein Volk sein mögen, das sich dir nahen möge durch deine Mittel, dass wir dich loben, wie wir dich loben sollten, dass wir Hoffnung haben durch das Blut deines Heiligen Sohnes. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du unsere Gemeinde segnest, dass du uns hilfst, in Christus zu wachsen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.